Ich denke, wir fangen an. Es war ein bisschen früh noch, aber der Deal mit unserem nachfolgenden Dozenten war ja, dass wir 5:30 anfangen, auch wenn wahrscheinlich die nächste U-Bahn erst in 10 Minuten eintrifft. Da ist die Session für die ID für die Tweetback-Session. Ansonsten begrüße ich Sie natürlich recht herzlich zu dieser Veranstaltung. Es gibt einige Dinge anzukündigen. Ich hoffe, ich kriege das zusammen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es natürlich wieder eine Vorlesungsumfrage gibt, wie jedes Jahr. Und allerdings ist die Vorlesungsumfrage diesmal läuft ein bisschen anders als sonst. Wir haben nicht mehr diese Papierbögen, die ausgeteilt werden, sondern wir haben umgestellt auf eine elektronische Form der Befragung. Und es werden so QR-Codes ausgeteilt, die Sie einscannen können. Das gibt Ihnen dann einen individualisierten, anonymen Link, auf dem Sie einmal Ihre Meinung zu der Vorlesung unterbringen können. Und wir werden diese QR-Codes den nächsten Freitag an die Tutoren verteilen und dann sollten in den Übungsgruppen die Tokens ausgeteilt werden an Sie. Und Sie können dann in der Übungsgruppe nicht die kommende Woche, sondern die Woche drauf dann Ihre Bewertung abgeben können. Wir haben die Übungsgruppen gewählt, weil der Besuch in der Vorlesung nicht so, das sind nicht so viele Leute. Insofern, Sie sind nur verhältnismäßig wenig. Ich nehme mal an, Sie sind eine Minderheit im Vergleich zu denjenigen, zu allen Teilnehmern. Und wir kriegen dann, indem wir in den Übungsgruppen befragen, eine etwas globalere Sicht auf die Dinge, wobei ich sagen muss, aber dann predige ich natürlich jetzt hier den Falschen, weil Sie sind ja da. Diejenigen, die nicht da sind, die verpassen natürlich was. Sie können sich die Aufzeichnungen anschauen, wenn Sie das machen, da ist das sehr gut und sehr lobenswert und das sei Ihnen unbenommen, aber auf Vorlesung und Aufzeichnung zu verzichten, denke ich, wäre ein entscheidender Fehler. Dann wird man mit dieser Vorlesung nicht weit kommen. Also insofern begrüße ich aber jetzt auch noch diejenigen, die jetzt nachträglich hereingetröpfelt kommen. Aber ich darf Sie erinnern, wir haben vor ein paar Minuten schon angefangen und wir fangen nicht um 5:30 an, sondern um 5:30. Gut. So, dass die das zu diesen Dingen. Wir haben die Verifikation vorläufig jetzt erstmal abgeschlossen. Dazu gab es ja die Zentralübung am letzten Freitag, wo der Julian Ihnen noch so ein paar Heuristiken an die Hand gegeben hat, wie man Invarianten findet. Also das war ja da das große Problem. Wie finde ich die Invariante, die meine Behauptung beweist? Jetzt sind wir wieder auf einem etwas sichereren Terrain angekommen, nämlich auf der Programmierung. Und der einzige Wermutstropfen möglicherweise für einige von Ihnen ist, dass es natürlich jetzt nicht Java ist, aber Lernen bedeutet unter anderem auch, so wie beim Sport, habe ich mir sagen lassen, man muss seine Komfortzone verlassen. Wenn man immer nur das erwartet in der Vorlesung, was man schon kennt, dann hat man natürlich dann braucht man gar nicht in die Vorlesung gehen. Also insofern ist es nützlich, dass wir hier eine andere Art der Programmierung haben, die eigentlich nicht so sehr deshalb anders ist, weil die Syntax anders ist, sondern weil wir ein anderes Denken brauchen. Und zum Beispiel gibt es eben, es gibt keine Objekte, es gibt keine Zuweisungen, wir können nicht in Variablen einfach mal schnell einen Wert abspeichern. Wir müssen Zwischenergebnisse mit Hilfe von Parametern von einem Aufruf einer Funktion zur anderen weiterreichen. Und wir haben auch keine Schleifen. Das heißt, wenn wir Probleme lösen wollen, dann können wir nicht irgendwie stumpfsinnig iterieren, bis die Sache fertig ist, sondern wir müssen uns eine andere Herangehensweise überlegen. Und das einzige Hilfsmittel, wenn Sie so wollen, das wir an der Hand haben, ist Rekursion. Jetzt in irgendeinem theoretischen Sinne ist Rekursion so stark wie alles andere. Das heißt, mit Rekursion können wir alles machen. Aber das ist natürlich nur eine rein theoretische Aussage. Aber praktisch. Wie gehen wir praktisch ran, wenn wir ein Problem lösen wollen und wir haben nichts als Rekursion und rekursive Funktionen? Und da ist die Idee, da sollten Sie sich erinnern, es gibt so etwas wie Divide and Conquer, ja, Ansatz, den wir auch in GAD gelegentlich angewendet haben. Und im Prinzip ist es das diejenige Herangehensweise, die Sie jetzt systematisch angehen müssen. Sie müssen sich also fragen, ich habe ein großes Problem, das ich lösen möchte. Wie kann ich das in kleinere Probleme zerlegen, die sich einfacher lösen lassen? Und das gibt dann die rekursiven Aufrufe. Ja? Also Sie müssen immer dahin, natürlich wenn die Probleme ganz klein sind, dann können Sie sie direkt lösen, aber wenn sie nicht so klein sind, dann müssen Sie sich überlegen, wie kann ich das große Problem auf kleinere zurückführen. Und vielleicht jetzt nochmal diese super doofe, Sie haben ja mittlerweile auch schon Übungsblätter gesehen, da mussten Sie ja schon wahrscheinlich ein bisschen Intelligenz anwenden, um die zu lösen. Aber hier schauen wir uns nochmal die aller einfachsten Funktionen an, wie diese Fakultätsfunktion. Und was hier führen wir das Berechnen dieser Funktion für ein großes n zurück auf das Berechnen einer Funktion für ein etwas kleineres n. Naja, nämlich für n minus 1. Ja, und angenommen, wir hätten das schon gelöst, dann müssen wir das nur noch mit n multiplizieren und sind fertig. Ja, und dann müssen wir nur noch den Fall betrachten, wo das Problem ganz klein ist und wir es direkt lösen können. Und dieser Kleinheitsfall ist derjenige, wo das n eben kleiner als 2 ist. Okay? Und hier dann vielleicht noch dieses Aufteilen, zurückführen auf kleinere Probleme muss nicht unbedingt bedeuten, zurückführen auf halb so große Probleme oder ein Drittel so große Probleme. Es reicht schon, wenn sie irgendwie kleiner werden. Natürlich aus Effizienzgründen möchte man natürlich bei diesem rekursiven Aufruf so weit wie möglich verkleinern. Aber wenn man überhaupt erstmal eine Lösung finden will, ist man eigentlich sogar vielleicht schon froh, wenn man es irgendwie verkleinern kann. Das ist eben auch hier bei dieser Fibonacci-Folge Funktion zu sehen. Da ist die mathematische Definition ja auch schon so. Das nächste Element ist die Summe der beiden Vorgänger. Also nehme ich an, dass ich die beiden Vorgänger schon berechnet habe mit Hilfe eines rekursiven Aufrufs und die Vorgänger sind hoffentlich kleiner und dann muss ich nur noch die aufaddieren und kriege das den Wert für die aktuelle Eingabe. Wobei das natürlich nicht die intelligenteste Art und Weise ist, das Problem zu lösen. Warum? Guten Morgen. Ja? Warum ist das nicht die intelligenteste Art und Weise? Wie bitte? Weil man jedes Mal neu berechnen muss. Sie haben ganz recht. Man hat hier das Problem, um das Fib x minus 2 auszurechnen, muss ich normal Fib x minus 1 ausrechnen. Und dass ich das schon mal mit einem rekursiven Aufruf berechnet habe, habe ich mir nicht gemerkt. Also mache ich die gleiche Arbeit nochmal und das verstärkt sich immer mehr und im Endeffekt habe ich exponentiellen Aufwand. Na, das heißt, das ist jetzt nicht die intelligenteste Art und Weise, eine solche Funktion zu berechnen, aber es ist erstmal schon mal eine und da ist man schon mal froh. Ja? Und wenn man nur Fibonacci von bis zur Zahl 5 ausrechnet, ist es auch egal, oder bis zur Zahl 10, da wird man das nicht merken. Wenn Sie das versuchen wollen, für die Zahl 20 auszurechnen, werden Sie schon merken, dass der Rechner etwas schwitzt. Okay, das war jetzt hier, und ich meine, das brauche ich jetzt Ihnen auch nicht mehr sagen, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal, einfach sozusagen, damit wir sehen, es ist hier keine Zauberei im Spiel. Wir müssen aber immer daran denken, wenn wir diese rekursiven Funktionen schreiben, dass wir dieses tolle Schlüsselwort REC verwenden, um das zu markieren. Und wir sehen hier, also syntaktisch gesehen, hier ist die Funktion und hier ist der rekursive Aufruf. Also die Funktion kommt links und rechts vor. Was passiert, wenn ich da kein REC hingeschrieben hätte? Geht das auch? Genau. Wenn man das REC vergisst, dann versucht es hier die rechte Seite erstmal auszuwerten und da kennt es keine Variable mit dem Namen FAQ und deshalb kann da irgendwie nichts passieren. Ja, durch dieses REC wird dann gesagt, okay, du musst auch gucken hier, was gegenwärtig aktuell definiert ist und findet deshalb dann die Funktion Factorial. Und jetzt ist es aber so, dass ich hier sozusagen, wenn ich dieses REC alleine hinschreibe, dann kann ich eine Funktion, kann sich nur selbst aufrufen. Ja, manchmal hat man mehrere Funktionen, die sich gegenseitig irgendwie aufrufen. Das muss man auch irgendwie machen können. Und dazu gibt es dann ein weiteres Schlüsselwort, das man sich vielleicht auch noch merken muss. Das ist nämlich dieses AND. Ja, also wenn ich, Sie fangen dann diese gemeinsame Definition von diesen mehreren rekursiven Funktionen an, mit diesem REC, und wenn dann die nächste Definition in diesem Block von wechselseitig rekursiven Funktionen kommt, oder verschränkt rekursiven Funktionen kommt, dann fügen Sie die mit einem AND an. Ja, und natürlich, wenn das nächste kommt, wieder mit einem AND und so weiter und so fort. Und da muss man sich also nicht scheuen, das AND zu wiederholen, auch wenn das vielleicht sprachlich man in Aufzählungen nicht so viele UNDs verwenden würde. Ja? Und also hier, vielleicht schauen wir uns an, was das für eine merkwürdige Funktion ist. Die eine heißt even, die andere heißt odd. Man kann raten, was das heißt. Also das even soll offensichtlich für herausfinden, ob eine Zahl gerade ist. Und also die Zahl 0 wird als gerade eingestuft. Andernfalls wird die Funktion odd aufgerufen für n minus 1. Ja, und das heißt, wenn n minus 1, wenn odd aufgerufen wird für n minus 1, das heißt, n selber sollte dann odd sein. Das heißt, hier in diesem Falle, wenn n minus 1 even ist, dann wird es auch aufgerufen. Das heißt, hier ist das dieses odd geht ebenfalls erklärt dann 0 für odd und ruft andernfalls even von n minus 1 auf. Ja, und die sind wechselseitig rekursiv. Natürlich odd als solches ist keine nützliche Funktion, ist hier in diesem Fall ein bisschen blöd definiert, aber even jedenfalls liefert den richtigen Wert. Okay, vielleicht wir schauen uns jetzt, also jetzt, das war im Prinzip das AND, haben Sie jetzt heute gelernt, zusätzlich neu. Jetzt schauen wir uns noch so, spielen wir noch ein bisschen rum, um Ihre Intuition für solche Funktionen und was man damit machen kann, zu stärken. Ja? Und da ein wichtiger Punkt ist, dass wir ein anderes Konzept, das wir kennengelernt hatten, war das Match. Und das heißt die Fallunterscheidung. Und dass Funktionen werden oft, gerade Funktionen, die auf Datentypen operieren, werden oft mit Hilfe von Fallunterscheidungen definiert. Das ist sehr nützlich, wenn Sie sich erinnern, diese Datenstrukturen, die hatten oft sowas wie Konstruktoren, und dann gab es verschiedene, wie zum Beispiel Liste und leere Liste. Und wenn Sie jetzt daran denken, wie würden Sie das in Java programmieren, dann müssen Sie, wenn Sie über so eine Datenstruktur drüber wandern, dann müssen Sie so einen Visitor machen und der muss dann gucken, was ist dann, und dann werden Sie typischerweise die einzelnen Knoten möglicherweise als verschiedene Unterklassen oder verschiedene Klassen, die ein Interface implementieren, so irgendwie realisieren. Und jede Klasse, die dann einem solchen Konstruktor entspricht, muss dann eine bestimmte Methode zur Verfügung stellen. Ist irgendwie mühsam und ein bisschen hässlich, während hier macht man das dann einfach so, man hat eine Funktion, zack, für diese Datenstruktur, und die hat halt einfach verschiedene Fälle für die verschiedenen Konstruktoren. Und das ist eine natürliche Herangehensweise, also wenn Sie so wollen, auch wieder so eine Art wie eine Problemlösungsstrategie, dass man solche Funktionen mit Fallunterscheidung definiert, um über solche Datenstrukturen wie Listen oder Bäume drüber wandern zu können. Schauen wir uns hier an, das Beispiel ist hier diese Funktion Length. Und die habe ich Ihnen hier hingeschrieben, auf die Art und Weise, also es gibt ja viele Art und Weisen, wie man die hinschreiben könnten. Hier ist es so, Sie erinnern sich, Funktionen sind First-Class-Citizens. Ich kann also entweder schreiben len und dann den Parameter angeben und dann ein Gleichheitszeichen machen und den Rumpf hinschreiben. Oder ich kann halt auch einfach sozusagen len ist gleich und dann sagen, es ist eine Funktion. Ja, und hier ist es, dazu benutze ich dieses Schlüsselwort fun, was Sie ja mittlerweile auch schon zur Genüge gesehen haben, das dann jetzt den formalen Parameter einführt, das L, und dann kommt jetzt die Fallunterscheidung. Ja, also hier das heißt, ich frage, ist das L die leere Liste? Und dann gebe ich den Wert, jetzt mache ich mal diese ganzen Farben wieder weg. So, dann gebe ich im Falle von der leeren Liste, gebe ich 0 zurück, weil das dann die Länge 0 hat. Und wenn die Liste länger ist, dann gebe ich 1 zurück plus die Länge des Rests der Liste. Ja? Also der Rest der Liste, das ist dieses XS. Und Sie sehen hier nochmal zur Erinnerung, dieses Pattern Matching kann ich benutzen, um auf die Bestandteile zuzugreifen, einer zusammengesetzten Datenstruktur. Bei Listen auf das erste Element, das ist hier in diesem Fall das X, und den Rest, den hinteren Teil der Liste, das ist das XS. Und dieses X und XS sind sozusagen Pattern-Platzhalter in dem Muster, das mit der Liste verglichen wird, bei diesem Matchen. Okay, kann man das sehen. Und als Ergebnis, das ist jetzt, wenn Sie so wollen, auch wieder eine Wiederholung vom letzten Mal, kriegt man hätten wir damit eine Funktion definiert, wenn wir das in der Interpreterumgebung machen, liefert uns der Interpreter dann, teilt uns mit, jawohl, eine Variable längs. Eine Frage? Eine Variable längs wurde eingeführt und die hat einen bestimmten Typ und einen bestimmten Wert. Und der Typ ist hier. Und der Wert, das ist eine Funktion, die kann man nicht richtig hinmalen, deswegen dieses komische Fun-Ding da in spitzen Klammern. Und der Wert ist jetzt eine Strich A List Pfeil Int. Wie muss ich das lesen? Was ist das Strich A? Sie haben recht, das ist eine Wildcard. Man könnte auch sagen, es ist sowas wie ein Typ-Parameter. Ja, den kann man, oder wenn Sie so sagen, denken an in Java, da hat man diese Template-Typen oder so. Das ist so eine Template-Type, ein Template-Typ. Den kann ich, wenn ich dann eine konkrete Liste habe, wie zum Beispiel eine Int-List, kann ich diese Strich A instanziieren mit einem richtigen Typ, in diesem Fall zum Beispiel Int. Ja? Und diese Längsfunktion ist deshalb, warum ist da ein Parameter, warum steht da nicht der Typ Bool oder Int oder sonst irgendetwas? Weil die Längsfunktion angewendet werden kann auf eine Liste von jedem Typ. Die Definition von der Funktion, also OCaml hat sich die Implementierung dieser Funktion Length angeschaut und hat festgestellt, an keiner Stelle wird auf die spezielle Natur von dem X, von den Elementen in der Liste Bezug genommen, sondern es geht ja nur auf die Anzahl der Elemente. Und das findet OCaml heraus und sagt deshalb, okay, diese Liste lässt sich halt auf alle Sorten von Listen anwenden und deswegen kommt OCaml zu der Auffassung, es ist ein Strich A. Ja, und das heißt, wenn ich dann eine konkrete Liste habe, hier ist dann meine tolle konkrete Liste, 1, 2, 3, die ist jetzt zufällig int und dann kann ich längs drauf anwenden. Wenn ich hier eine Liste hätte, true, true, false, dann wäre das eine Bool-List, aber weil dieses längs eben von diesem Strich A-List-Argumente nehmen kann, würde längs auch drauf anwendbar sein und würde auch den Wert 3 liefern. Okay? Also insofern muss man keine Angst haben vor diesem Strich A, sondern sich immer freuen, wenn man so etwas findet, weil das heißt, dass Ihre Funktion universeller einsetzbar ist. Okay, jetzt gibt es hier das ist jetzt eine kleine Abkürzung, die man, wenn Sie so wollen, als Advanced Functional Programmer, können Sie die gerne einsetzen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie da auch darauf verzichten. Das ist ein sogenannter syntaktischer Zucker. Dieses Konstrukt, eine Funktion zu definieren mit einem Argument und dann eine Fallunterscheidung auf dieses Argument zu machen. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Design-Pattern, was in funktionaler Programmierung oft vorkommt. Und deswegen haben dann diese OCaml-Leute gedacht, dafür spendieren wir ein spezielles Schlüsselwort. Und das ist das Schlüsselwort Function. Das ist also nichts anderes als diese Abkürzung für dieses Fun und dann Match L, wobei hier dieses Function, eine Sache spart man, hier muss man dem Parameter einen Namen geben und danach kommt dann sofort die Fallunterscheidung auf diesen Parameter und danach taucht er gar nicht mehr auf. Und hier bei diesem Function braucht man dem Parameter keinen Namen geben. Und da können Sie sagen, ja, das ist ja eine langweilige, das ist ja langweilig, das hilft uns ja gar nicht viel, aber andererseits, wenn Sie dann ständig irgendwie sich neue Namen aus den Fingern saugen müssen und die brauchen diese Namen nicht, dann sind sie auch ein bisschen genervt. Und hier können sie damit sich dieses die Benamung des Arguments sparen. Wenn Sie so wollen, haben Sie hier, weil Sie das Argument ja sofort mit Hilfe von der Fallunterscheidung, mit Hilfe des Match zerlegen und damit auf den Namen des Parameters selbst möglicherweise gar nicht brauchen. Also das ist dann hier. Hier sind direkt die Muster, die hier bei dem Match auch aufgelistet sind. Und also insofern ist es nur eine kleine Verkürzung. Also nochmal, Function ist eine Abkürzung für dieses Fun, gefolgt von dem Pattern Matching. Okay? Ja, es ist, was machen Sie, wenn Sie mehrere Argumente haben? Das wollen wir uns hier gerade noch mal kurz anschauen. Hier dieses up ly, das ist die Append-Funktion. Die nimmt zwei Listen und konkateniert die. Und Sie sehen, sie hat zwei Argumente, nämlich das L und das Y. Wir schauen uns mal den Typ an davon, den habe ich Ihnen, der ist hier unten drunter, bevor wir uns die Implementierung vielleicht nochmal anschauen. Und der ist dieser hier. Solche Typen sollten Sie in der Lage sein, natürlich zu lesen. Da haben Sie zweimal diesen Typ Konstruktor Pfeil, der zwischen einem Argument und dem Ergebnistyp einer Funktion steht. Ja, jetzt ist die Frage, wie klammert man das? Wenn ich so einen Ausdruck lesen will, muss ich ja wissen, wie muss ich das verstehen? Muss die Klammer links sein? Muss die Klammer rechts sein? Wer ist für links? Niemand? Wer ist für rechts geklammert? Ah, da gibt es zumindest einen. Die anderen sind ein bisschen unentschieden, aber sie haben ihre Kommilitonen und die Welt gerettet. Danke. Also die Klammerung ist natürlich tatsächlich, muss so verstanden werden. Und das heißt, diese Up-Funktion hat zwei Argumente und wir werden sie normalerweise auch immer so verwenden, oder weiß ich nicht, typischerweise der normale Benutzer, die normale Benutzerin inklusive mir, wenn ich so die Append-Funktion benutze, dann benutze ich die natürlich, indem ich die beiden Argumente übergebe und dann werden die zusammengehängt. Aber man muss es nicht so verwenden, man kann sich auch so vorstellen, dass dieses Up erstmal dieses L kriegt. Das ist das erste Argument. Und was ist dann das Ergebnis? Das Ergebnis ist dann eine Funktion. Nämlich die Funktion, die dann ein weiteres Argument nimmt, hier das Y, und dann die Konkatenation macht. Ja? Also das sehen Sie hier auch in dem Typ. Wenn Sie das hier, das ist der Argumenttyp, und dann kriegen Sie so eine Funktion zurück. Natürlich, wenn Sie von der Funktion noch ein Argument geben, also wenn Sie insgesamt zwei Argumente übergeben, dann kommt natürlich im Endeffekt eine Liste raus. Aber Sie können auch erstmal ein Argument übergeben und dann ein bisschen warten. Ja? Und die zum Beispiel irgendwie in der Liste abspeichern oder als Callback-Funktion irgendwo hinhängen, irgendwas, sich aufheben für spätere Benutzung, weil vielleicht im Laufe der Berechnung das zweite Argument erst viel später eingetrudelt kommt und dann wollen Sie dann aber immer mit demselben Argument konkatenieren. Ja? Okay, also das haben wir also gesehen. Das heißt, jetzt schauen wir uns an, diese Up-Funktion, hier ist die Art und Weise, wie sie implementiert wird. Das ist eine Fallunterscheidung auf dem ersten Argument. Ich schaue, wie konkateniere ich zwei Listen? Naja, ich schaue erstmal an, ist die erste Liste leer? Okay, dann ist das Ergebnis die zweite Liste. Und andernfalls ist sie nicht leer, dann muss ich rekursiv das Ende der ersten Liste an die zweite Liste anhängen. Das ist der rekursive Aufruf, der hier erfolgt. Und dann das erste Element der ersten Liste davor hängen. Und wieder sehen Sie hier dieses Konzept, dass wir hier dieses Divide and Conquer machen oder dass wir das versuchen, gewissermaßen das große Problem auf ein kleineres zurückzuführen. Das große Problem ist, eine lange Liste L an das Y vor das Y zu hängen. Und wir reduzieren das auf das Problem, eine etwas kürzere Liste vor das Y davor zu hängen. Das ist hier der zweite Fall. Und dann müssen wir eben nur noch ein Element davor hängen. Und wie man ein Element vor eine Liste hängt, da gibt es diesen Konstruktor. Das heißt, das ist leicht. Und dann schließlich eben, da braucht man eben noch diesen Abbruchfall. Das ist dieser hier. Eben wenn das erste Argument ganz kurz ist, dann können wir das direkt lösen. Dann brauchen wir gar keinen rekursiven Aufruf. Also hier auch wieder, wir müssen diese Art von diese rekursive Herangehensweise anwenden, auch um solche einfachen algorithmischen Probleme zu lösen, wie das Zusammenhängen von zwei Listen. Okay? Aber falsch. Ja, bitte. Ja. Wenn Sie welches, was benutzen? Sie meinen, okay, also das, ich wiederhole für die Aufzeichnung. Sie sagen also, Sie weisen darauf hin, dass das Ding lineare Laufzeit hat. Jawohl, linear, aber in was? Im ersten Argument. Ja, also linear in dem L, die Länge von dem Y ist egal. Das ist schon mal bemerkenswert. Obwohl das Y Teil der Ausgabe ist, spielt das bei der Laufzeit keine Rolle. Das heißt, selbst wenn das Y, das wird gewissermaßen, wird davor gehängt und das Y bleibt unverändert liegen im Speicher, wenn Sie sich das vorstellen. Die Datenstruktur Y wird nicht kopiert, sondern die bleibt einfach liegen, sondern es geht nur um das L. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, das ist ja möglicherweise, dauert sehr lange, weil das L ja sehr lange sein kann. Und dann ist die Frage, ob man das irgendwie schneller machen kann. Und Sie fragen, wie das mit diesem, da gibt es diesen Add-Operator, gell? Ich glaube, so sieht der aus, ob der irgendwie schneller wäre. Und die Antwort ist nein. Der ist nur ein syntaktischer Zucker gewissermaßen für dieses Ab. Eine Infix-Schreibweise für dieses Ab. Also das ist eine gute Frage. Könnte es nicht irgendwie schlauer sein, sich anzugucken erstmal, ob das Y eine kürzere Liste ist und dann das andersrum zusammenzuhängen? Was sagen da die Programmierexperten dazu? Also er meint, es gibt ein anderes Ergebnis. Es kommt drauf. Also ich meine, wenn ich dann ab YXL mache, dann kriege ich natürlich ein anderes Ergebnis. Die Frage ist wahrscheinlich, wenn ich Sie recht interpretiere, wollten Sie dann anstelle, dass Sie vorne an das Y dranhängen, hinten an das L nacheinander angehen. Was kann man dazu vielleicht sagen? Ja. Hinten dranhängen geht bei diesen funktionalen Listen nicht, weil Sie müssen sich vorstellen, die Liste sieht irgendwie so aus und hier hängen die Elemente, jetzt ist hier mein Dings da, hier hinten ist die leere Liste, hier ist die leere Liste irgendwo und das funktionale Programm hat gewissermaßen unter Kontrolle das vordere Ende und das hintere Ende ist benachteiligt und nicht gleichberechtigt. Ich komme gar nicht hin an das hintere Ende. Und deswegen ist das keine Möglichkeit. Wir werden später etwas sehen. Es gibt irgendwie einen sehr netten Trick, wie man zum Beispiel Queues implementieren kann in einer funktionalen Sprache, ohne irgendwie einen besonderen extra Preis zu zahlen. Und eine Queue ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass man hinten einfügt. Aber das ist ein ganz spezieller Trick, der uns hier nicht weiterhelfen würde. Oder? Vielleicht könnte er sogar weiterhelfen. Also insofern würde ich Sie an dieser Stelle, damit ich das Geheimnis, wie man Queues implementiert, nicht lüfte, Sie daran darauf verweisen. Wir werden also da so einen Trick haben, wie man auch hinten was einfügt. Aber das ist eben ein Trick. Okay. Jetzt vielleicht nur noch eine weitere kleine Fingerübung. Jetzt haben wir hier festgestellt, ab ist zwar eine zweistellige Funktion, hat zwei Argumente, aber die kommen halt eins nach dem anderen. Und die Fallunterscheidung ist auf dem ersten Element. Also können wir auch dieses ab mit Hilfe von diesem syntaktischen Zucker Function schreiben. Und dann müssen wir uns aber daran erinnern, wenn ich das erste Argument verarbeitet habe, dann ist das Ergebnis davon eine Funktion. Also muss ich hier in diesem Fall zum Beispiel in dem leere Liste-Fall eine Funktion zurückliefern. Und zwar die Funktion, die das nächste Argument nimmt und dann dieses Argument wieder zurückliefert. Das ist gerade die Funktion, die Y nimmt und Y liefert, das ist die Identitätsfunktion. Das ist dieses grüne Ding da, was ich hier hingemalt habe. Und im anderen Fall muss ich eine Funktion zurückliefern, die nimmt ein Y und liefert zurück das Ergebnis von dem rekursiven Aufruf von ab von X vom Rest der Liste und Y und vor dass ich das X davor gehängt habe. Ja? Das ist also eine etwas andere Implementierung von der oberen Funktion ab. Die sind semantisch äquivalent, auch wenn sie operationell nicht ganz identisch sind, weil die untere Funktion das erste Argument, wenn es daherkommt, das L, schon vorverarbeitet, schon die Fallunterscheidung macht und dann sozusagen als Ergebnis eine Funktion liefert, die spezialisiert ist für die beiden Fälle. Während dieses ab oben, wenn ich dem das L übergebe, nur, dann stellt das Laufzeitsystem fest, okay, ich brauche aber eigentlich noch ein weiteres Argument Y und vorher kann ich gar nicht losrechnen und mache deshalb erstmal gar nichts und wartet, bis das Y kommt und rechnet dann erst los. Aber diese Art von Unterschied ist natürlich nur den kann man nur sehen, wenn man sich wirklich genau die einzelnen Schritte des Compilers oder des Laufzeitsystems anschaut. Semantisch gesehen sind diese beiden äquivalent. Okay? Dieses Function, sagte ich, das ist gewissermaßen ein spezielles Schlüsselwort für ein, wenn Sie so wollen, Design-Pattern, wie man funktional Probleme löst oder wie man Funktionen implementiert. Ein anderes hilfreiches Ding ist, dass wir funktionale Sprachen es an dieser Hinsicht keine Einschränkungen haben darüber, wie Ausdrücke geschachtelt werden und insbesondere auch, wie lokale Definitionen geschachtelt werden. Sie können also jederzeit, wenn Sie in einer Funktion sind, können Sie Hilfsvariablen einführen, lokale Variablen, die nur innerhalb der Funktion vorhanden sind. Sie können auch lokale Funktionen einführen, die nur innerhalb der Funktion vorhanden sind und so weiter und das beliebig geschachtelt. Da gibt es also keine, wenn Sie an C denken zum Beispiel, da kann man innerhalb einer Funktion keine Funktion definieren. Ich glaube, es gibt irgendwie, GCC kann da noch ein bisschen, erlaubt da etwas mehr Flexibilität, aber in funktionalen Sprachen sind Sie da keinerlei Restriktionen unterworfen. Sie können einfach lokal immer irgendetwas, alle diejenigen Variablen, die Sie benötigen, jetzt innerhalb der Funktion können Sie einfach einführen. Schauen wir uns das mal hier an mikroskopischen Beispielen an. Also hier führen wir erstmal ein x ein, das den Wert 5 repräsentiert. Dann führen wir hier einen weiteren Namen ein, dieses sq, das eben für x Quadrat steht. Und dann liefern wir zurück die Summe von diesem x Quadrat mit sich selber. Und in dem Falle kommt natürlich 50 raus. Ja, also das heißt, hier in diesem Falle, wofür habe ich diese Hilfsvariablen eingeführt? Na, ich habe einen relativ komplizierten Ausdruck. Naja, so kompliziert war er nicht, aber sagen wir mal, es könnte ja sein, dass ich in irgendeinem anderen Zusammenhang einen wirklich komplizierten Ausdruck habe und dann brauche ich den nicht auf einen Schlag hinzuschreiben über 7 Zeilen hinweg, sondern ich kann mir für wichtige Teilausdrücke eben einfach solche Bezeichner einführen. Insbesondere ist das dann nützlich, wenn ich einen denselben Ausdruck mehrmals verwenden möchte und dann möchte ich den natürlich nicht mehrmals hinschreiben. Okay, das ist ein Ding. Da habe ich in irgendeinem Ausdruck einfach Hilfsvariablen eingeführt. Jetzt wollen wir, interessanter ist natürlich die Anwendung in einer Funktions, wenn wir eine komplizierte Definition realisieren wollen, wie hier zum Beispiel diese Factorial Function, deswegen immer dieses Fakt, das hört sich immer so schrecklich an, das möchte man eigentlich gar nicht aussprechen. Und dieses it dahinter ist jetzt auch nicht hat nichts mit dem Englischen zu tun, sondern ist eine Abkürzung für iterativ, eine Art iterative Fakultätsfunktion. Und hier ist die Idee, dass man, das ist auch oft etwas, die eine Funktion ist, wenn Sie eine Funktion implementieren, insbesondere wenn sie länger ist, dann hat die gewissermaßen nach außen hin ja, die Argumente, die von außen kommen, und das ist gewissermaßen die Schnittstelle der Funktion zur Welt. Und die liefert irgendeinen Wert zurück. Aber um diese Aufgabe zu erfüllen, aus den Argumenten das Ergebnis zu konstruieren, braucht man manchmal sowas wie Worker-Funktionen, irgendwelche Hilfsfunktionen. Und diese Hilfsfunktionen, die könnte man natürlich auch irgendwie auf dem Top-Level definieren, wie man das in C zum Beispiel machen müsste. Aber eigentlich sind die nur speziell für zur Realisierung dieser Teilaufgabe da. Und dann würde man sie vielleicht im Inneren dieser Funktion definieren, für die diese Hilfsfunktionen zuständig sind. Also hier zum Beispiel Sie haben eine Frage. Ob man diese Faktorfunktion mit was definieren kann? Ach so. Ach, ob man das mit dem AND, jetzt verstehe ich das, definieren kann. Ja, das könnten Sie. Aber hier ist es so, diese äußere Funktion benutzt nur die eine und nicht in die umgekehrte Richtung. Man hat eine Abhängigkeit in die eine Richtung, aber nicht in die andere. Und dann ist das mit diesem AND, könnte man machen, aber hilft nichts. Ist nicht erforderlich, sagen wir mal so. Ja? Ja, genauso könnten Sie auch AND zwischen beliebige Funktionsdefinitionen schreiben, auch wenn die gar nichts miteinander zu tun haben. Okay, also was ist hier der Sinn dieser Hilfsfunktion? Diese Hilfsfunktion hat nicht dieses N als Argument, sondern zwei ganz andere Zahlen, nämlich ein M und ein Yet. Und dieses Yet ist, wenn Sie so wollen, ein akkumulierender Parameter, in dem ich von einem Aufruf zum nächsten Aufruf das Ergebnis, was ich bisher schon berechnet habe, weiterreiche, und der letzte Aufruf wird dann das Ergebnis zurückliefern. Das ist auch, wenn Sie so wollen, ein Muster, wie man Probleme lösen kann, die so ein wenig an Iteration erinnern. Ja? Also wie sieht dieses, was macht das jetzt genau? Wenn das M, das ist der erste Zähler, der Zähler, wenn der das N übersteigt, dann liefern wir einfach das, was wir in diesem Argument yet akkumuliert haben, dann liefern wir das einfach zurück. Und andernfalls rufen wir dieses Iter auf mit m plus 1 und aber akkumulieren das alte m in unseren Parameter yet drauf. Ja? Das heißt, der neue akkumulierende Parameter ist der alte, der multipliziert wurde mit m. Und jetzt sehen Sie irgendwie, so wie ich das versuche zu erklären, sehen Sie schon, wie da die Iteration läuft. Das heißt, dieses Iter ruft sich selbst natürlich immer wieder auf. Das ist schon so. Und das m wird immer größer. Das ist der Schleifenzähler, der hochgezählt wird. Und was passiert während der Schleife? Naja, während der Schleife wird dieses Yet immer, da wird immer was drauf multipliziert und immer weitergereicht, und zum Schluss, wenn der Schleifenzähler groß genug ist, nämlich das N übersteigt, dann höre ich auf mit dem Aufmultiplizieren und liefere das Ergebnis zurück. Ja? Also Sie sehen, das ist interessant. Vorhin hatte ich gesagt, ja, Rekursion ist irgendwie sowas, wo ich versuchen muss, ein großes Problem auf ein kleineres zurückzuführen und dann so eine Art Divide and Conquer zu machen. Hier ist das jetzt so ein bisschen, sieht das anders aus, da wird ja alles immer nur größer. Wird hier nicht auch irgendwas kleiner? Welches Problem wird hier kleiner? Der Abstand zum N wird immer kleiner. Ja? Die Anzahl der Iterationen, die ich noch machen muss, wird immer kleiner. Also hier ist es sozusagen, insofern wird hier auch was kleiner von einem Aufruf zum anderen, auch wenn objektiv, wenn wir hinschauen, das M größer wird und dass der akkumulierende Parameter jetzt auch immer größer wird. Aber in Wirklichkeit wird der Abstand von zwischen M und N wird immer kleiner, beziehungsweise wenn das M größer ist als das N, dann macht das gar nichts, liefert einfach direkt den akkumulierenden Parameter zurück. Okay. Ja, und jetzt, wie rufen wir dann die ganze Geschichte auf? Das hier war jetzt dieses Iter, oder ist das die Idee von diesem Iter? Konnten Sie das nachvollziehen? Dann schauen wir uns jetzt an, wie wir das jetzt benutzen, diese Funktion ITER, um die Fakultät zu berechnen. Das passiert hier. Ja, die lokale Funktion habe ich eingeführt mit dem letrec und dann dieses letin. Das ist diese Geschichte, letrecin. In dem Ausdruck hinter dem in, da kann ich die jetzt verwenden. Und ich rufe also jetzt dieses ITER auf mit dem kleinstmöglichen m, das uns von Interesse ist, und mit dem Startwert für den akkumulierenden Parameter für das Yet 1. Ja? Und dann wird dieses ITER gucken, ist 2 bereits größer als n? Wenn ja, dann brauche ich nichts mehr machen, dann liefere ich direkt den akkumulierenden Parameter zurück. Andernfalls multipliziere ich die 2 drauf. Und das heißt, im nächsten Aufruf habe ich dann ITER 3 und im Yet ist der Wert 2. Ja? Und so weiter. Und dann multipliziert sich das Yet zur Fakultät von n auf. Jetzt sehen Sie hier bei dieser Gelegenheit noch ein weiteres Phänomen, was jetzt eigentlich auch, es ist einfach da, braucht man kein großes Bohai drum machen, aber ich finde es trotzdem nützlich zu erwähnen. Dieses ITER verwendet das n, obwohl es gar kein Parameter ist. Wo kommt das n her? Das n kommt hierher. Das heißt, das ist eine lokale Funktion von diesem Fuck-it. Und das hier ist, wenn Sie so wollen, eine als globale Variable vorhanden in der lokalen Funktion und kann als globale Variable lokal zugegriffen werden. Ja? Okay? Ah, das ist ein guter Punkt. Sie haben hier ein m plus 1 und hier ein m. Und jetzt sind wir aber hier in einer, und die Frage ist, hat sich dann, wenn ich das bei der zweiten Verwendung von n, sehe ich dann schon m plus 1 oder ist das noch das alte m? Und hier kommt das m her. Und ich male es also hin. Hier kommt das m her. Und das ist dasselbe M. Weil in funktionalen Sprachen M der Name für einen Wert ist und nicht eine Variable, die immer einen neuen Wert kriegt. Ja? Also dieses M plus 1 bedeutet nicht, dass da eine Zuweisung stattfindet an das M und danach hat das M einen anderen Wert, sondern das ist einfach der Wert des neuen Parameters für den rekursiven Aufruf. Das ist ein neues M. Ja? Und das hier ist ein neues Yet. Man hat sozusagen von einem Aufruf zum nächsten ein neues M und ein neues Yet und die dann nur sind das alte M und das alte Yet ist natürlich dann weg. Also insofern hat man hier ist es nicht, wenn Sie so wollen, wirklich eine Schleife, aber und das wir werden darauf gleich noch zurück zu sprechen, entweder nicht heute oder das nächste Mal darauf zu sprechen kommen. Man hat hier sowas wie diese Art von Programm kann man gut optimieren, so dass es implementiert wird wie eine Schleife. Okay, wenn Sie jetzt hier ein N schreiben würden, dann haben Sie ein Problem, dass Sie nicht mehr wie bitte? Also sobald Sie als Parameter den Parameter n nennen, dann verschattet dieses n das andere n und dann sehen Sie es nicht mehr. Das globale n ist noch da, aber man kann es nicht mehr dazugreifen, dann wäre das nicht möglich. Also man muss hier darauf achten, dass das äußere n verwenden möchte, muss man darauf achten, dass dieser erste Parameter von dem ITER nicht n heißt, weil sonst hat man keinen Zugang mehr drauf. Ja? Okay? Gut. So, dann kommen wir natürlich zu einem der wichtigsten Anwendungen funktionaler Sprachen, nämlich der Implementierung von Schafskopf. Aber das dient uns jetzt eigentlich auch wieder nur eigentlich als Beispiel, um zu zeigen, ja, um ein Gefühl zu kriegen, wie man funktional Probleme löst, beziehungsweise wie man die Konzepte, die hier angewendet, die wir hier haben, anwenden kann auf nicht vorhandene Probleme der realen Welt. Okay, also unser Ziel ist, so etwas wie ein Spiel, sagen wir mal ganz abstrakt, zu realisieren. Da gibt es Spielkarten und da gibt es Farben und da gibt es Werte von der Spielkarten und wir müssen die irgendwie jetzt in unserem Programm repräsentieren, damit wir damit umgehen können. Und okay, also dann hätten wir Farbe und Wert. Das sind zwei verschiedene Dinge, dafür müssen wir uns Datentypen überlegen. Das Natürlichste, was man machen kann, das Einfachste, wenn einem sonst überhaupt nichts weiter einfällt, dann nimmt man halt einfach Strings und Zahlen, weil von denen wissen wir, dass es die gibt. Und das heißt, dann hätte man also Farben, würde man dann als String repräsentieren und die Zahlenwerte als Zahl und das wäre und eine Spielkarte wäre dann so ein Paar. Ist da hier hinten eine Frage? Okay, das könnte man also machen. Ist möglich, aber ist nicht so schön aus mehreren Gründen. Das erste ist, wenn man Strings als Repräsentierung von Datenwerten benutzt, dann muss man beim Test und beim Vergleichen von solchen Datenwerten immer String-Vergleiche machen. Das ist auch in Java ein Problem, nur die Java-Leute haben das Problem so gelöst, wie haben die Java-Leute das Problem gelöst, dass sie da diese String-Vergleiche nach Möglichkeiten minimieren? Und wie kriegen sie das hin, dass der gleiche String das gleiche Objekt ist? Da gibt es einen String-Pool. Alle statischen Strings werden in diesen Pool hineingetan. Und dann, wenn ich dann solche statischen Strings vergleiche, sind es Vergleiche von zwei Zeigern. Und dann kann man das Equals durch ein Gleich-Gleich ersetzen. Also das ist dann, das hilft. Soweit ich weiß, meines Wissens macht der OCaml-Compiler solche Sachen nicht. Sowas gibt es da nicht. Das heißt, wenn Sie Strings hinschreiben, müssen die tatsächlich verglichen werden. Ja, jetzt gut, also diese Strings der Länge 5 sind jetzt nicht der Performance-Killer, vor allen Dingen bei kleinen Anwendungen, aber trotzdem ist es natürlich hässlich und man könnte sich fragen, ob man das nicht verbessern könnte. Und das andere ist dann die Benutzung, die Zahlenwerte sind ja nicht immer, man hat halt bei 7, 8, 9 oder so, 10 ist das alles klar, aber schon bei, da gibt es ja auch andere Dinge wie Unter, Ober und Könige und die möchte man vielleicht nicht irgendwie als Zahlen repräsentieren. Also ist es irgendwie nicht so gut lesbar und ein anderes tückisches Problem ist, dass wenn man Strings hat als Datentyp, dann hilft als Typ, dann ist es natürlich schon geeignet, um alle Werte, die man da repräsentieren möchte zu repräsentieren. Aber es gibt keine Überprüfung, dass man nicht irgendwelche Schreibfehler gemacht hat. Und wir sind jetzt leider alle Legastheniker und das solche Verdreher und die passieren uns alle naslang. Und es gibt keine Überprüfung, keine IDE, die uns vor solchen Sachen schützt. Und ja, das ist blöd. Und das in In den alten Versionen von Java, als es noch keine Enums gab, gab solche Probleme natürlich tatsächlich alle naslang. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, wenn Sie irgendwelche Swing-Komponenten oder sonstige aufwendigen Bibliotheken benutzen, dann müssen Sie unglaublich viele Attribute setzen und dann sind die oft, haben die String-Werte und dann sind sie natürlich, da sind die Fehler mehr oder weniger schon vorprogrammiert. Und hier bei uns gibt es natürlich auch sowas wie, gibt es diese Aufzähltypen. Das war, hier sehen Sie, wie man sowas macht. Also wir können zum Beispiel hier eine Farbe definieren und dann schreiben wir die Alternativen einfach hin. Und das sind natürlich, die sehen natürlich jetzt auch so aus wie Strings, aber die sind im Prinzip, diese Dinger hier, das sind, wenn Sie so wollen, Namen für Werte. Und der OCaml-Compiler hat, und das OCaml-Laufzeitsystem kann diese Werte so effizient darstellen, wie immer es mag. Also insbesondere sie durchnummerieren und intern könnte das dann 0, 1, 2, 3 sein. Ja? Und aber wir, wenn wir es benutzen, für uns ist das, sind das Schellen, Herz, Gras und Eichel. Und wenn wir einen Tippfehler machen, gibt es einen Typfehler. Ja, oder nicht einen Typfehler, sondern der Compiler beschwert sich, dass hier ein Wert vorkommt, der nicht definiert ist. Also nochmal, was sehen wir hier als Dings da? Wir haben hier dieses Typ. Typ hatten wir schon mal gehabt. Ich glaube, wir haben Records hatten wir eingeführt. Da hatten wir auch diesen das Schlüsselwort Type, um einen Typ zu definieren. Wir hatten auch schon gesehen, dass Typen klein geschrieben werden. Was wir jetzt hier noch zusätzlich sehen, dass irgendwie diese Konstruktoren alle groß geschrieben werden. Und das muss so sein. Das ist sozusagen eine Art, ein Teil des Namespaces, der Namespace Convention von OCaml. Das ist eines von den Dingen, die OCaml zum Beispiel von F-Sharp, der Microsoft-Variante von OCaml, unterscheidet. Okay, also wir sehen hier, wir haben jetzt hier unseren Aufzähltyp eingeführt und genauso können wir dann hier unseren Aufzähltyp Wert einführen. Na, so, hier ist er. Da kommt dieser Wert und da schreiben wir einfach die alle Möglichkeiten hin. Und dann, wenn wir dann ein Element von dieser Aufzähltypen angeben, dann findet OCaml heraus, dass es zu welchem Typ das gehört und was für ein Wert das ist. Und daran erkennen Sie, dass Sie natürlich nicht denselben Wert in verschiedenen Typen verwenden dürfen. Das ist natürlich klar, weil wir hatten uns als erstes Axiom gewissermaßen gemerkt, OCaml möchte einfach Bescheid wissen, wenn es irgendwie einen Wert sieht, von welchem Typ das ist. Und wenn Sie sozusagen irgendwie Herz sowohl bei Farbe wie bei Wert unterbringen würden, dann wäre OCaml unglücklich und würde es nicht akzeptieren wollen deshalb. Okay. Und dann stelle ich hier fest, dass ich hier ein Gleichheitszeichen vergessen habe. Ja. Okay. Und damit können wir also unser Programm, unsere Darstellung, die Intuitivität, die Eingängigkeit unserer Darstellung deutlich erhöhen. Wir können Tippfehler, wir können uns also Unterstützung vom Compiler bei der Korrektheit des Programms sichern und die interne Darstellung leidet nicht darunter, selbst wenn wir unseren Konstruktornamen ellenlang machen. Das ist natürlich dann auch aus anderen Gründen vielleicht hässlich, weil man vielleicht so viel Text gar nicht lesen möchte, aber zumindest die interne Repräsentation leidet nicht darunter. Okay? Vielleicht also dann noch das andere, was ich vielleicht noch einmal betonen möchte: Die verschiedenen Alternativen werden durch diese senkrechten Striche abgetrennt, so wie beim Pattern Matching auch die verschiedenen Alternativen mit dem senkrechten Strich abgetrennt werden. Und die Konstruktoren müssen groß geschrieben werden. Und jetzt hatten wir auch kennengelernt, das ist auch wieder eine Wiederholung, aber das hilft Ihnen vielleicht, wenn ich Sie daran erinnere. Es gab diese Vergleichsoperatoren, die gibt es interessanterweise für jeden Typ. Also da muss man nicht irgendwie mit diesem Kleinerzeichen oder mit dem Gleichezeichen kann ich zwei Werte eines beliebigen Typs, natürlich des gleichen Typs, links und rechts muss der gleiche Typ stehen, kann ich sie vergleichen. Also kann ich auch einen Vergleich machen von diesen neu eingeführten Sorten von Werten entsprechend ihrem neuen Typ. Und die Gleichheit müssen Sie nicht definieren, die kommt sozusagen automatisch daher und auch dieses Kleinerzeichen wird automatisch von OCaml eine Implementierung davon bereitgestellt. Und jetzt ist die Frage, wie findet OCaml heraus, ob jetzt Eichel kleiner ist als Schellen oder umgekehrt? Wie kann das OCaml wissen? Ich meine, wir haben ja gar nichts dazu gesagt. Ja, wie? Wir müssen es ja ein wenig, möchten wir als Programmierer ja wissen, wie diese Nummerierung stattfindet. Okay, also das wollten Sie wahrscheinlich auch sagen, oder? Okay, also das ist tatsächlich, wir können uns nochmal anschauen, es ist nicht alphabetisch, wie man das vielleicht auch denken könnte, sondern OCaml ist der Meinung, dass wir schon uns was dabei gedacht haben, dass wir das von links nach rechts irgendwie hingeschrieben, dass wir die angeordnet haben und diese Anordnung ist das, was das Kleinerzeichen liefert. Und das ist natürlich auch vernünftig, weil tatsächlich hier die Anordnung von den Farben in diesem geheimnisvollen Spiel hier sind eben auch nicht, das Kleinere ist nicht dasjenige, was früher mit kleineren Anfangsbuchstaben hat, sondern das ist halt gerade andersrum. Aber trotzdem ist Eichel irgendwie das Größte. Und deswegen haben wir es ganz rechts hingeschrieben. Okay, schaue ich mal hier, ob das da an der Stelle noch was... Okay, keine sinnvollen Hinweise bei den Tweets. Dann machen wir hier weiter. Gut, wir haben jetzt diesen Typ eingeführt mit diesen Konstruktoren und jetzt können wir natürlich auch aus irgendeinem Grund sind hier komischerweise irgendwelche Striche verschwunden. Da müssen natürlich überall senkrechte Striche stehen dazwischen. Na? Zwischen den verschiedenen Alternativen. Jetzt kann ich also zum Beispiel ein Prädikat definieren, das mir die Auskunft gibt, ob eine bestimmte Karte ein Trumpf ist oder nicht. Und die würde ich dann eben mit Fallunterscheidung machen über die verschiedenen Sorten von Karten, die eben entstehen können. Also hier würde ich behaupten wollen, Herz ist immer Trumpf. Also ich nehme an, dass hier keine Sonderspiele gemacht werden, sondern einfach nur ein normales Spiel. Und dann sind Unter und Ober sind Trumpf und alles andere ist nicht Trumpf. Und dieser einfache Unterstrich, wo kommt der jetzt her? Soll ich da irgendetwas besonders betont werden oder was ist dieses Underscore-Ding? Wofür steht das eigentlich? Wir hatten es das letzte Mal gesagt, aber es ist vielleicht nützlich, das nochmal zu erkunden. Was ist das, der Unterstrich? Was für Variable? Also es ist jedenfalls eine Variable, an deren Wert man nicht interessiert ist. Also sozusagen, ja, man kann ja sagen Wildcard oder sowas. Wildvariable haben die gesagt, oder? Ach, Füll. Sehr schön, das ist ein sehr schönes Wort. Eine Füllvariable, genau. Also die füllen wir, damit das Muster eben, damit da etwas steht an der Stelle, aber was da steht, ist uns egal. Okay. Und dann kriegen wir raus, wenn wir diese Funktion anschauen, was ist der Typ dieser Funktion? Die nimmt halt eben so ein Paar und liefert einen boolschen Wert zurück. Und dann kann man dann eben überprüfen, ob bestimmte Karten, zum Beispiel diese oder jene, ein Trumpf sind. Und bei dem ersten Test stellt man fest, ja, weil da steht ein Unter und bei dem anderen nein, weil da ist nichts Herz und nichts Unter oder Ober. Dann kann man natürlich jetzt auch, nachdem man zwar jetzt diese schönen internen Darstellungen hat mit Hilfe der Konstruktoren, möchte man auch ein trotzdem eine String-Darstellung davon haben, einfach weil man solche, wie man auch in Java immer diese ToString-Methoden bereitstellt, weil man natürlich die Werte auch ausdrucken möchte. Und würde man vielleicht auch wieder mit so einer Fallunterscheidung definieren. Und da kann man eben alle in dieser Fallunterscheidung alle die Alternativen aufzählen, die es gibt. Und in diesem Falle würde OCaml zum Beispiel sehen, wir haben hier unten keinen. Sie erinnern sich, es gab diese Möglichkeit, in einem letzten Fall so eine Art Default zu machen. Sowas brauchen wir hier nicht. Warum nicht? Naja, weil es gibt hier zum Beispiel nur 4 verschiedene Farben. Wir haben alle aufgezählt. OCaml überprüft, dass das alle Werte sind und dass damit alles vollständig ist und kein Fall fehlt. Also das heißt, so einen Fall brauchen wir da nicht mehr hinzuschreiben. Das hat sich erübrigt sich von selbst. Und jetzt ist dann die Frage, ist jetzt diese Art von Funktion, wie effizient lässt sich die implementieren? Und da ist die, an dieser Stelle kommt uns zu Hilfe, dass der Compiler diese Alternativen so effizient implementieren kann, wie er will, also zum Beispiel durch die Zahlen 0, 1, 2, 3 und dann diese Fallunterscheidung, die hier stattfindet, eben machen kann, implementieren kann mit Hilfe einer Sprungtabelle. Ja, und dann wird dieser Wert, der dem Konstruktor entspricht, kann direkt benutzt werden, um zur entsprechenden Alternative hinzuspringen. Und das heißt, das geht in konstanter Zeit, muss auch, wenn Sie einen Datentyp definiert hätten, mit Hunderten von Alternativen. Gut, das wird man hunderte Alternativen wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, aber dass man vielleicht irgendetwas macht für also gelegentlich kommt sowas schon vor. Und dann das Nächste, um unsere Anwendung voranzutreiben, dann wollen wir vielleicht eine Funktion haben, die uns mitteilt, ob eine Karte eine andere Karte sticht. Und das heißt, wir müssen jetzt zwei solche Karten vergleichen. Und da, das ist jetzt ein bisschen komplizierterer Vergleich, weil Sie müssen ja jetzt nicht einfach das ist jetzt nicht einfach nur ein Größenvergleich, sondern da müssen Sie ja die ganzen Regeln, die das Kartenspiel zur Verfügung stellt, irgendwie realisieren. Also insbesondere hier in diesem Falle die Trumpfregeln. Und das ist also hier der Versuch, da fehlen aber auch irgendwie überall diese senkrechten Striche. Irgendwie sind die irgendwie verloren gegangen. Die muss ich alle noch nachtragen. Aber die schreibe ich jetzt nicht. Also ich mache mal hier so einen ganz langen Strich, damit Sie wissen, dass da also eine große Fallunterscheidung stattfindet. Und was ist das Erste? Sie erinnern sich, wenn ich bei so einer Folge von Match-Regeln fängt man bei der ersten Alternative an und wenn die nicht trifft, dann geht man zur nächsten und so weiter. Also hier, das heißt, im ersten Fall teste ich ab, ob ein Ober dabei ist. Und wenn zwei Ober da sind, dann hängt es halt von der Farbe ab. Und andernfalls wenn dieser Fall nicht zutrifft, dann sind wir in diesem Fall, dann kann es höchstens nur noch einen Ober geben. Und dann, wenn das der Zweite ist, dann wird der natürlich stechen und wenn schon ein Ober liegt, dann kann man den nicht mehr überstechen, ja, weil man jetzt selber kein Ober ist. Und wenn nach diesen drei Fällen sind alle Ober aus dem Spiel und jetzt die nächst hohen Karten sind die Unter. Und das heißt, da betrachten wir erst den Fall, wo wir zwei Unter vorliegen haben und dann ist derjenige mit der höheren Karte, derjenige mit der höheren Farbe, der gewinnt. Oder wenn wir nur noch einen Unter haben, dann ist es der Zweite, und dann sticht und der Zweite wird gelegt, der andere ist kein Unter, dann hat der Zweite natürlich gewonnen. Und wenn schon ein Unter liegt und die andere Karte kein Unter ist, dann kann ich natürlich nicht überstechen. Und so geht das weiter. Dann als Nächstes betrachtet man die übrigen Trümpfe, das sind die Herzstiche, die Herzkarten. Und da wird man dann, es gibt keine Ober und Unter mehr. dann kommt es nur noch auf den Wert an, wenn zwei Herz vorliegen. Ansonsten, wenn ich mit Herz irgendwas übersteche, dann habe ich natürlich den Stich. Und wenn ich kein Herz habe, kann ich einen Trumpf nicht überstechen. Und schließlich, wenn alle diese Sonderregeln abgearbeitet sind, dann ist es so, dass ich eine Karte nur überstechen kann, wenn ich die gleiche Farbe habe und einen höheren Wert. Und sonst kann ich den Stich nicht erhalten. Ja? Das sind die Regeln, die man dann hier einfach in diese Funktion hinein implementieren kann. Gibt's hierzu Fragen? Gibt's Fragen zur Schafskopf oder den Regeln? Aber wahrscheinlich, da muss ich mich übrigens nochmal bedanken bei der Fachschaft, als ich den Skriptenleuten das Skript, die Folien gegeben habe und sagte, ja, aber leider wäre das, da hätte ich da doch gewisse Schwächen im Schafskopf, dann waren die wirklich so, waren die sehr hilfsbereit und haben mir Nachhilfeunterricht gegeben und haben mir die Regeln gemailt, die man hier anwenden muss. Und dann müssen wir natürlich immer auf den aktuellen Stand uns bringen, und das habe ich dann da so rein programmiert. Okay, also übernommen von der Fachschaft. Dann hier, jetzt haben wir dieses Prädikat nimm, dieses Prädikat sticht. Dann können wir uns fragen, welche Karte, wenn zwei Karten liegen, welche Karte ist diejenige, die höher ist. Die können wir halt dann mit diesem Stichprädikat herausfinden. Und wir fragen uns also, nimmt die zweite Karte die erste? Und da fragen wir eben, sticht die zweite Karte die erste, ja oder nein? Und wenn ja, liefern wir diese zweite Karte zurück und andernfalls eben die erste, weil die nicht überstochen wurde, nicht überboten wurde. Und das kann ich, dieses Nimm von zwei Karten kann ich dann verwenden, zum Beispiel um eine Funktion Stich zu implementieren, die für vier gelegte Karten sagt, welche Karte denn jetzt jedenfalls den Gewinner oder die Gewinnerin bezeichnet. Und das heißt, wir stellen uns vor, die Karten kommen in dieser Reihenfolge, Karte 1, Karte 2, Karte 3, Karte 4 auf den Tisch. Und dann, wie geht das? Naja, dann schaut man erstmal, welche Karte von 2 oder 1, von Karte 2 oder Karte 1 ist die Gewinnerin. Und die wird dann dem nächsten Nimm übergeben. Und dort schaut man, ob die dritte Karte da das überbieten kann, und dann eben, ob die vierte Karte das ebenfalls überbieten kann, und das ist dann der Wert. Das ist dann die Karte, die bei diesem Stich rauskommt, und derjenige, der die Karte gespielt hat, kriegt dann den ganzen Stich. Ja? Das wäre sozusagen eine Art und Weise, wie man das dann zusammenbasteln kann aus einzelnen kleinen Komponenten, die Funktionalität sich zusammenbauen, die man braucht. Schauen wir uns hier ein Beispiel an. Hier haben wir so einen Stich, der wird zuerst Gras Ass gelegt, dann Gras 9, Herz 10 und dann der Eichel unter. Und wir sehen daran natürlich, dass zuerst einmal die 9 das Ass nicht überbieten konnte, nehme ich mal an. Aber dann die Herz 10, da wird da reingetrumpft und dann kommt auch ein höherer Trumpf oben drüber. Und dann ist es der Eichel unter, der das Rennen macht, während bei dem zweiten Stich, den ich hier beispielsweise mal angegeben habe, da wird Eichel gespielt und da ist kein Trumpf dabei und derjenige, der hier das Rennen macht, ist der König. Ja, ach so, und zwischendrin, Eichel wird gespielt, aber irgendjemand hatte halt kein Eichel und musste dann halt Gras reinlegen, aber das hat natürlich dann auch keinen Effekt. Okay, was konnten Sie jetzt lernen? Also Sie konnten lernen, dass Summentypen nützlich sind und empfehlenswert, wenn man mit endlichen Datenbereichen und symbolischen Werten umzugehen hat, und dass man dann die String-Darstellungen sich aus den separat aus diesen Konstruktoren generieren kann mit Hilfe einer einfachen String of irgendwas Funktion, die man sich blitzschnell geschrieben hat und intern aber man die Konstruktoren eben eine sehr effiziente Repräsentation der Werte und ein sehr effizientes Umgehen mit diesen Werten ermöglichen. Das waren diese Enum-Typen, das waren einfach, wenn Sie so wollen, Sie geben Namen für Werte und das sind dann neue Werte von diesen, die Sie einführen. Oft ist es so, dass Sie allerdings zwei verschiedene Wertebereiche, wie zum Beispiel Zahlen und Characters zum Beispiel, zusammenführen wollen in einen Typ. Dass solches Zusammenführen von verschiedenen Typen in einen gemeinsamen Typ, das nennen die Leute gelegentlich auch Summentypen. Und hier ist ein Beispiel, wie so ein Summentyp, also ich weiß nicht, ob das ein super tolles Beispiel ist, ist aber halt ein Beispiel, wie so ein Summentyp aussehen könnte. Das ist hier wäre, es ginge hier, das Beispiel bezieht sich auf Hexadezimalzahlen. Und Hexadezimalzahlen, Sie wissen, das sind die, da hat man Ziffern, die gehen von 0 bis 9 und dann anschließend hat man aber noch A bis F. Und das heißt, man muss jetzt irgendwie einen Typ haben für solche Ziffern, die einmal diese 0 bis 9 und dann dieses A bis F haben. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Und man kann das dann eben so machen, dass man versuche das vielleicht anders zu illustrieren. Man möchte diese Ints und Characters zusammenführen. Und jetzt wahrscheinlich würden einige von Ihnen sagen, das ist jetzt, man könnte das sicherlich auch anders implementieren. Da haben Sie recht. Man könnte zum Beispiel nur Characters nehmen und dann 0 bis 9 ist ja auch ein Character. Ja, aber dann bräuchte ich keine Summentypen. Also insofern hinkt das Beispiel ein bisschen. Aber wenn ich also jetzt der Meinung gewesen bin, ich müsste das mit Hilfe von einem Summentyp repräsentieren, dann hätte ich also einerseits Ints und einerseits Characters und ich frage mich, wie kann ich die zusammen tun? Und dann fällt uns natürlich sofort wieder ein, was ich die ganze Zeit immer bis zum Dings da predige, dass O'Kammel darauf besteht, wenn es einen Wert sieht, dass es sagen kann, okay, das gehört zu dem Typ oder zu jenem. Aber wenn ich zum Beispiel einen Int nehme, woher weiß ich dann, dass es dann ein Hex, zum Hex-Datentyp Hex gehört? Und das erledigt man dann in O'Kammel typischerweise so, indem man sich hier so zwei Konstruktoren schafft, die dann als Argument einerseits hier ein Int und andererseits da einen Charakter haben. Und dann erkennt man, sozusagen der Wert, den man dann hier hat, sieht dann eben so aus. Ein möglicher Wert von diesem Typ wäre dann, wenn ich jetzt irgendwie schreiben könnte, Digit 5. Ja, das wäre jetzt ein Wert. Und dann sieht man eben, 5 ist ein Int, würde O'Kammel feststellen. Und dieser Konstruktor Digit nimmt eine 5 und liefert einen etwas vom Typ Hex zurück. Okay? Jetzt sehen Sie natürlich hier die Schwäche leider, deswegen tut mir wirklich leid über dieses Beispiel. Ich muss da demnächst, weil das doch mir noch ein intelligenteres ausdenken. Da könnte ich natürlich auch blöde Sachen reinschreiben. Ich könnte da auch minus 5 hinschreiben. Das wäre auch ein Int. Und das ist aber dann nicht richtig ein Digit. Und bei diesen Letters, da könnte ich natürlich A bis F hinschreiben, aber ich könnte auch eine ganz andere Letter hinschreiben und dann wäre es aber zumindest typmäßig, würde dann das stimmen, auch wenn das für die Anwendung, die mir vorschwebt, vielleicht nicht so sinnvoll wäre. Okay. Und dann, was man irgendwie haben möchte, ist, dann könnte man, was man zum Beispiel haben könnte, angenommen wir hätten das vernünftig implementiert, dann könnte man zum Beispiel dann eine Abbildung haben, die Hexadezimal Digits in normale Zahlen oder in ihren Zahlenwert abbildet und dann würde man das vielleicht so machen, dass man die Digits einfach auf das N abbildet. Und dann muss man sich nur noch überlegen, wie man aus den Letters einen Zahlenwert konstruiert. Hier habe ich das so gemacht, oder hier ist das so gemacht, dass es eine Character-to-Decimal-Funktion gibt, die ein Character-Symbol nimmt und aus dem die entsprechende Zahl konstruiert. Ja, jetzt ist die Frage, wie könnte man das tun? Da gäbe es jetzt viele Möglichkeiten. Also ich könnte zum Beispiel natürlich mit Match, könnte ich dieses C abbilden, da könnte ich aufzählen die Fälle A bis F und könnte dann aus denen den zugehörigen Zahlenwert hinschreiben. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich müsste nur, wenn ich ein bisschen Flexibilität anbieten möchte, nicht nur 5 Fälle, A, B, C, D, E, F, nee, 6 Fälle, nicht nur 6 Fälle, sondern 12 Fälle hinschreiben, weil ich eben vielleicht nicht nur Kleinbuchstaben, sondern auch Großbuchstaben zulassen möchte. Und das ist dann vielleicht mühsam, 12 Fälle hinzuschreiben. Deswegen ist hier das ein bisschen anders gemacht. Da wird geschaut, erst einmal, ob das Argument für dieses Character to Decimal, ob das zwischen ein erlaubter Großbuchstabe ist oder ein erlaubter Kleinbuchstabe ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird das extrahiert mit Hilfe, wird hier benutzt eine Funktion aus dem Modul, das es für Characters gibt, das ist dieses Char-Modul. Wir haben hier bisher noch nicht Module gehabt, aber es ist Ihnen vielleicht nicht entgangen, dass auch OCaml mit einer relativ, vielleicht nicht so gigantischen wie bei Standardbibliothek wie das Java-System, aber immerhin doch mit einer relativ brauchbaren Sammlung von nützlichen Funktionalitäten daherkommt. Und diese Standardbibliothek ist in Module aufgeteilt, Module für jeden Zweck. Und dann gibt es natürlich auch für Characters eben so ein Modul, das ist dieses Char-Modul, was nützliche Funktionen vorgefertigt beisteuert. Und diese Code-Funktion aus diesem Modul ist eine nützliche Funktion, die liefert nämlich den ASCII-Wert des Characters. Und die wird hier einfach benutzt. Und dann muss man wissen an der Stelle, dass die ASCII-Werte für die von A bis F eben tatsächlich fortlaufend sind und die starten bei 55 für die Großbuchstaben und bei 87 für die Kleinbuchstaben. Und dann muss man da einfach den Wert abziehen. Und nee, stimmt nicht. A ist 10, also bei 65 fangen die Großbuchstaben an und die Kleinbuchstaben offenbar dann bei 97. Und indem ich dann einfach von diesen Zahlen da eben diese entsprechenden Offsets abziehe, 55 und 87, komme ich dann auf die gewünschten Zahlenwerte. Okay, das ist eigentlich, das kann man so machen. Aber diese Fall und diese Definition mit Hilfe von einem Match geht natürlich auch und benutzt dann die Funktionalität von dem Char-Modul nicht. Aber vielleicht trotzdem ist es an dieser Stelle für Sie ganz nützlich, das mal gesehen zu haben. Es gibt, also einfach im Hinterkopf zu behalten, es gibt solche Module. Und dann gibt es hier diesen Punkt, der Ihnen jetzt auch nicht so sonderlich unvertraut vorkommt. Damit selektiert man die Funktionalität, die Funktionen und Werte, die in diesem Modul definiert werden. Und auch die Typen. Ja, also hier in diesem Fall, Code ist eine Funktion aus diesem Modul und hier wird es selektiert. Okay? Gut. So, also das war jetzt irgendwie ein bisschen herumgehacke. Mit Characters, aber die Hauptmessage für diese Summentypen, das ist diese Zeile. Die verschiedenen Alternativen fügen Sie nach wie vor mit diesem senkrechten Strich zu, zusammen. Sie haben jetzt so einzelne Konstruktoren wie bei diesen Aufzähldatentypen auch, wie bei der Farbe, nur die, das waren hier Digit und Letter, nur haben die jetzt noch Argumente. Das war dieses Int und dieses Character. Okay, gut, das habe ich Ihnen jetzt irgendwie versucht zu erklären. Jetzt die Erklärung hier oben zumindest haben wir irgendwie uns angeschaut. Hoffe ich jedenfalls zumindest. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Die Frage ist, wie kann ich einen Konstruktor verwenden in OCaml? Ein Konstruktor ist natürlich sowas wie eine Funktion. Hier dieses Digit nimmt ein Argument und liefert einen Wert zurück, ist aber kein First-Class-Citizen wie eine Funktion. Das ist jetzt irgendwie eine komische Designentscheidung von den OCaml-Leuten, nicht unbedingt nachvollziehbar. Man könnte dieses Digit auch wie eine Funktion auffassen, weil es ja irgendwie sich so verhält. Aber Sie müssen einfach immer das Argument zur Verfügung stellen. Sie können nicht einfach Digit alleine verwenden. Ja, aber Sie können natürlich, ja, das ist eine vielleicht lästige Konvention, aber irgendwie die meisten Programmiersprachen enthalten irgendwelche solche lästigen Sachen, die man eigentlich nicht wirklich nachvollziehen kann. Also die richtige Verwendung ist, dass Sie den Konstruktor mit irgendeinem Argument verwenden. Also hier zum Beispiel dieses A als Argument dem Letter übergeben und dann kriegen Sie ein korrekt gebauten Wert des Typs Hex. Während wenn Sie dem Letter irgendeinen anderen Wert übergeben, also der kein Character ist, wie zum Beispiel hier die 1, dann schlägt, das hätten Sie jetzt vermutlich auch so erwartet, das Typsystem von OCaml zu und teilt Ihnen mit, ja, das geht so nicht, weil Letter erwartet Characters und nicht Ints und deswegen ist da ein Typfehler. Okay. Die Frage ist jetzt wieder, wir haben gesagt, diese Konstruktoren können Argumente haben, also, die ich in so einer Typdefinition verwenden kann. Hier ist nochmal so eine Typdefinition. Ist es erlaubt, dass dieser Typ selbst in der Definition wieder vorkommt? Und die Antwort ist, ja, ist erlaubt. Und das ist dann einfach das ist eine Situation, diese Definition hier entspricht in etwa dem, was OCaml uns zur Verfügung stellt in Form von Listen. Ja, eine Liste ist, wenn Sie so wollen, genauso definiert. Das ist auch sowas wie eine Folge, nur hat die eben nicht es gibt keinen Konstruktor Ende, sondern es gibt einen Konstruktor leere Liste. Und dann anstelle von diesem Konstruktor dann gibt's den Konstruktor Doppelpunkt Doppelpunkt, der ein Head und ein Tail zusammenfügt. Und also hier, aber natürlich können Sie auch diese so eine Folge, wie ich sie Ihnen hier definiert habe, können Sie natürlich auch implementieren. Die ist allerdings jetzt nicht ganz so flexibel wie Listen. Warum nicht? Warum ist dieser Typ Folge nicht so flexibel wie Listen? Wie bitte? Weil da nur Integers drin sind, nur Ints drin sein dürfen und das ist dann irgendwie natürlich, das sind dann sozusagen nur Int-Lists und das ist während Listen, da können Sie ja alles Mögliche reintun. Vielleicht können wir das direkt an dieser Stelle machen, diesen Typ Folge so umbauen wollen, dass man da alles Mögliche reintun muss, was müssten wir tun? Was müssten wir tun? Also ich sage es Ihnen einfach, Sie müssen einfach an dieser Stelle einen Typparameter hinschreiben, um anzudeuten, dass da etwas Beliebiges stehen kann. Und Sie müssen außerdem noch diesen Typparameter dem Typ, den Sie gerade definieren, mitgeben. Ja, Sie müssen das so hinschreiben, dass Sie eine Strich-A-Folge dabei sind zu implementieren. Und dann können Sie diesen Parameter, den Sie hier vorne angegeben haben, den können Sie dann hier in der Definition verwenden und das an allen Stellen, an denen er vorkommen kann. Ja, auf diese Art und Weise wird ein Datentyp definiert, der parametrisch ist, der also verschiedene. Und das hätte dann zur Folge, dass man eine Folge definiert und in dieser Folge dürfen zwar beliebige Werte drin sein, aber alle vom selben Typ Strich A. Wie bei einer Liste, da dürfen auch, es gibt eine Liste von allem, aber alle Elemente in einer Liste müssen denselben Typ haben. Das ist die Garantie, die wir für eine Liste haben wollen und die dann zum Beispiel eine parametrische Liste von einer Liste von Objects unterscheidet, die man in Java vielleicht implementieren könnte, aber wo man dann aber alles reinmachen kann. Okay, jetzt schauen wir uns hier an, was könnte man zum Beispiel dann mit dieser Art von Datentyp implementieren. Also hier wäre, das hier würde einfach das Ente-Element einer Folge berechnen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass diese Funktion, wir könnten die implementieren, indem wir zwei Argumente, erst das N, dann die Folge übergeben. Wir können ihr auch ein Paar übergeben und ein Paar mit der ersten Komponente das N und der zweiten Komponente die Folge. Zum Beispiel, dass es diese Variante ist jetzt hier gewählt. Also, wenn ich irgendwie das Ende angekommen habe, dann kann ich kein Element mehr selektieren und dann gebe ich irgendeinen Wert zurück. Hier ist das jetzt -1. Ob das jetzt, das ist möglicherweise, kann man diskutieren, wie sehr das praktisch sinnvoll ist. Wie sehr ist das praktisch sinnvoll? Das ist nur dann praktisch sinnvoll, wenn alle Zahlen, die wir in der Folge, in einer Folge unterbringen, eben immer nicht negativ sind. Dann wäre das sinnvoll. Andernfalls wäre das softwaretechnisch natürlich äußerst bedenklich, irgendwie so einen Wert wie -1 da auszugeben. Wir werden später noch intelligentere Art und Weisen feststellen, wie man Situationen abfangen kann, wo eine Funktion zum Beispiel nicht definiert ist, wo wir keinen vernünftigen Rückgabewert geben können. Ansonsten, wenn wir eine Liste haben, die nicht leer ist, eine Folge haben, die nicht leer ist, dann ist es ein Dann, sind wir in diesem Dann-Fall und dann gibt es unten drunter ein Paar mit einem ersten Element in der Folge und einem Rest der Folge und dieses Element X nehmen wir, wenn der Zähler 0 ist. Also wir nehmen an, dass wir am Anfang mit 0 immer das erste Element extrahieren. Und das heißt, wir würden in diesem 0-Fall das X nehmen. Und andernfalls, wenn das N nicht 0 ist, dann sind wir hier in diesem Fall. Und dann wählen wir ist das X, das erste Element in der Folge, uninteressant. Dann nehmen wir, dann suchen wir das Ente-Element im Rest. Aber dort steht es nicht mehr an der Entenstelle, sondern nur noch an der N-1. Stelle. Das heißt, wir rufen dieses Entes rekursiv wieder auf, aber mit N-1 und dem Rest. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich, die Liste ist um 1 kleiner geworden. N ist auch um 1 kleiner geworden. Wenn N aber zum Beispiel negativ war, dann ist dieses N-1 betragsmäßig natürlich größer geworden. Aber dadurch, dass die Liste zumindest die Folge immer kleiner wird, terminiert diese Funktion trotzdem, weil wir dann früher oder später entweder ein Element finden oder hier in diesen Ende-Fall hineinfallen. Okay, dann denke ich, noch eine Minute, da können wir nicht mehr viel machen. Wir können aber noch einmal einen Aufruf machen von diesem Entes. Hier wird das vierte Element gesucht in einer Folge mit nur 2 Elementen. Und dann würde man halt auf feststellen, okay, es ist nicht der Endefall, also müssen wir mit 3 Entes aufrufen für den dann, für den hinteren Teil, der mit 2 beginnt. Und dann stellen wir fest, okay, 3 ist auch noch nicht 0, also müssen wir noch einmal weitergehen und dann sind wir in dem Endefall. Und das heißt, wir würden dann im Endeffekt minus 1 ausgeben, weil wir kein Element gefunden haben. Und damit erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für heute und wir sehen uns in einer Woche wieder. Vielen Dank.